Teil 6 von Verirrt in den Zeiten von Oswald Lewet, gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. 22. Kapitel. Nun konnte ich ihn sehen. Seine Schönheit war ergreifend. Die schmale, edle Stirn, das liebliche Oval des Angesichtes war umrahmt von blonden Locken. Dunkle Augen leuchteten in schwärmerischem Glanze und den sanften, keuschen Mund umspielte das Lächeln einer unsagbaren Hoffnung. Ratloses Erstaunen lag in seinem Blick. Der Pinsel glitt aus seinen schlaffen Händen und malte auf die Leinwand einen bösen Fleck. Und das Bildnis, das er schaffte, das ich vor mir auf dieser Leinwand sah, das mir entgegenleuchtete in frischen, leuchtenden Farben, es war das wohlbekannte Bildnis des Matthäus Büttgemeisters. Nur der Gesichtsausdruck war anders, gleichmütig und stolz. Es fehlte jener Zug bestürzten Staunens, der dem Bilde solch geheimnisvollen Reiz verlieh. Wie kam das Bild hierher? Woher die eigenmächtige Veränderung? Was eine Kopie? Das Urbild war nicht hier, das hing ja doch seit Jahren in meiner Stube droben. Das Urbild, nein, das Urbild, dort im Erkerfenster, 2 Schritte vor mir, da saß Matthäus Büttgemeister. Bekleidet mit einem Wams aus rötlichem Damast, mit einem pelzbesetzten Überrock aus schwarzem Tuch, wie auf dem Bilde, und auf seinem Antlitz malte sich bestürztes Staunen. Lähmendes Erstaunen, grauenvolles Ahnen fasste mich. War das ein Traum? Verfolgten meine Träume mich nun auch bei Tage? Aber nein, der Sonnenstrahl, der meine Augen blendete, die warme Luft, die mich umfloß, der Atem, der aus dem stummen Munde dieser beiden Männer strömte, das war nicht Traum. Es war ein Wunder, aber es war Wirklichkeit. Tiefes Schweigen herrschte. Schweigend stand ich da und blickte auf die beiden. Schweigend blickten sie mich an, blickte der Maler auf den Ratsherrn. Wie der Perlenfischer, der unbeirrt durch Meereswunder nach der Perlenmuschel greift, so fasste Konradin den Pinsel und mit einer haschenden Gebärde mit einigen kühnen Strichen pinselte er jenen Zug bestürzten Staunens auf die Leinwand. Endlich fragte Matthäus Büttgemeister, »Wie kommt ihr denn hierher?« »Aus meiner Stube komme ich.« »Und wo ist denn eure Stube?« »Droben im 2. Stock.« »Potz, Mord und Mansfeld, Potzteufel und Tilly, seit wann wollt ihr euer loser Mond da droben haben?« Er tauschte mit dem anderen einen Blick spöttischen Einverständnisses. »Seit ich geboren bin, seit 1878.« »Wie sagt ihr, 1878?« Halb höhnisch, halb erschreckt war seine Miene, doch er bezwang sich und fragte eigensinnig weiter. »Und da streicht ihr so daher, in diesem ulkichten Habicht, Sonderzehrung und Bagaglio, gleich wie ein Landstürzer?« »Ja, wie man eben von einem Zimmer ins andere geht, wenn Sie das durchaus nicht begreifen wollen. Übrigens sorgen Sie sich nicht ums Geld, ich habe Geld genug bei mir.« Mechanisch fuhr ich in den Sack, wie jemand, der sich plötzlich auf etwas besinnt und nachsieht, ob er nichts vergessen hat. Ein paar Goldmützen zog ich heraus. »Die anderen muss ich wohl oben auf dem Tische liegen gelassen haben«, murmelte ich vor mich hin, »und wollte hinaus, um nach den Münzen in meiner Stube zu sehen. Bleibt nur, man wird sie euch nicht wohl pinieren, so sie droben liegen, aber weiset mir doch dies Geld hier.« Ich zeigte ihm die Münzen. Er betrachtete sie einen Augenblick, wog sie in der Hand, dann sah er mich spöttisch an und sagte, »Also mit diesen Münzen seid ihr ausgezogen, Arno, wie sagtet ihr doch, und von wem habt ihr sie denn?« »Nun, von jenem Juden«, erwiderte ich gedankenlos, als ob er wissen könnte. »Ei, da hat euch euer Jud vor die Reise gar fürsichtig und ehrlich staffieret. Es sind gute, vollwichtige Karolinen, geprägt Arno 16. Gehen 24 auf eine kölnische Mark. Da steht ihr nun wie Matz von Dresden. Seht ihr nun, was ihr vor ein loser Vogel seid, wollt uns solchen Bären aufbinden?« Einen Augenblick schwieg ich betreten, dann aber gereizt durch seinen Spott entgegnete ich und achtete gar nicht des ungeheuerlichen Widersinns, den ich da redete. »Weit eher müssten Sie mir Rede stehen als ich Ihnen. Wie kommt denn dieses Bild hierher, das mir gehört und das seit Jahren in meiner Stube hängt?« Mit offenem Munde sah er mich an, wie einen Narren. Dann brach er in ein Lachen aus, dass ihm am Wams die Troddeln wackelten, und schlug sich auf die Schenkel. »Bei St. Welten, kein schlechter Spaß. Mein Bild soll euch gehören. Mein Bild, das noch kaum fertig ist, das soll seit Jahren in eurer Stube hängen.« »Soll ich's beweisen? Ich zeig's euch droben. Aber noch besser, gleich hier, hier, vor Jahren habe ich mir eine Fotografie des Bildes angefertigt. Hier ist sie.« Ich griff in meine Brieftasche und hielt ihm das Lichtbild hin. In sprachloser Neugier starrten sie darauf, dann wichen sie zurück, stumm, Grauen und Verwunderung in ihren Blicken. Der erste, der sich fasste, war Matthäus Büttgemeister. Gepressten Tones mit mühsamer Beherrschung sprach er: »Ihr seid kein ungeschickter Gaukler. Glaubt ihr, dass jetzt so Fasnacht ist? Jetzt ist nicht Zeit zu Fasnachtsspielen.« »Fasnachtsspielen? Wer treibt Komödie? Ich oder Sie? Was ist denn das für ein Schauspiel aus dem Dreißigjährigen Kriege, das Sie eben spielten?« Ich sprach's wie jemand, der zu seinem Traume spricht und weiß, dass er im Traume spricht. »Aus welchem Kriege?« »Nun, doch aus dem Dreißigjährigen. Wenn ich Namen nennen höre, wie Gustav Adolf, Wallenstein, so kann doch nur die Rede vom Dreißigjährigen Kriege sein, das weiß doch jedes Kind.« »Dreißig!« Das Wort versagte ihm. Er starb in einem heiseren Geflüster. »So soll das Unheil 30 Jahre währen?« Dann sprang er auf, zornig wie jemand, der unverbürgte böse Nachricht hört, und rief: »Nun genug der Narrenpossen! Wenn ihr vom Himmel herabgestiegen, wenn ihr der Hölle entkommen seid, so wisset, wir schreiben den 9. Heumond des Jahres 1632, und ihr seid zu Ansprach im Haus des Ratsherrn Matthäus Büttgemeister. Da, seht!« Mit ungestümem Drucke stieß er das Fenster auf. Und durch das Fenster sah ich in hellem Sonnenglanze die Häuser einer mittelalterlichen Stadt mit Erkern, Laubengängen, Innungszeichen. Und auf dem Markte sah ich Kaufherren, Musketiere, Bettelmönche, Hökerinnen, Gildenmeister. Eine bunt bewegte Menge, alle in der Tracht des 17. Jahrhunderts. Nun drang es auf mich ein, nun sank es auf mich nieder, riesengroß, beseligend, betörend und zermalmend. Erfüllung und Verdammnis. Aufstöhnend schlug ich meine Hände vors Gesicht und taumelte. 23. Kapitel. Der Maler fing mich in den Armen auf und sprach mir liebreich zu: »Soweit Menschen euch helfen können, wollen wir euch helfen. Fasset euch und habt Vertrauen.« »Und erzählet endlich, wie ihr herkommt«, fiel der Ratsherr ein. »Warum ihn gerade das so sehr auffällt, begreife ich nicht. Ich hätte doch beim Haustor eintreten und unbemerkt hierher gelangen können. Das Haustor ist versperrt. Auch hätte das Gesinde euch sehen müssen. Und letztlich hättet ihr bei jener Tür zur rechten Hand eintreten müssen. Die Tür, durch die ihr kamt, von der führt nur die Treppe in das obere Stockwerk, aber nicht hinunter.« Ich hatte dies in meinem ersten Taumel nach dem Erwachen gar nicht bemerkt. »Ich kann nur wiederholen, was ich sagte. Aus meiner Stube komme ich. Ich wohnte mit meiner Mutter in diesem Hause, welches seit Jahrhunderten unserem Geschlecht gehört, denn ich heiße Erasmus Büttgemeister, und ihr seid mein Ahn, Matthäus. Ihr seid mir wohl bekannt durch euer Bildnis und aus meinen Träumen.« Ungläubiges Misstrauen und freudige Überraschung sprachen in seltsamer Mischung aus seinen Mienen. »Denn wer hört's nicht gern, dass sein Geschlecht noch nach Jahrhunderten besteht? Wer sieht nicht gerne seinen späten Enkel?« Am Nachmittage, es war der 25. April 1906, schlief ich in meiner Stube ein. Als ich erwachte, war es mir, als hätte ich nur eine kurze Weile geschlafen. Was dann geschah, ist euch bekannt.« Der Ratsherr schüttelte den Kopf. »Und derlei soll man glauben?« »Nicht also, wohl edler Ratsherr«, fiel der Maler ein. »Wenn's auch ein Wunder ist, so muß es drum noch keine Lüge sein. Unser Gast gleicht wahrlich keinem Lügner. Er sagt, dass ihr sein Ahnherr seid. Nun stellt euch neben ihn und schaut doch in den Spiegel. Dann denkt euch euren Bart hinweg und seine fremdartige Tracht. Sagt selbst, Ähnelt ihr euch nicht wie Zwillingsbrüder? Und wenn er uns erzählt, er sei aus einer fernen Zeit in unsere verschlagen, so stünde dies nicht ohne Beispiel da. Kennt ihr nicht die Historia de Septem Domientibus, die Geschichte von den Siebenschläfern? Der 27. des Brachmonats ist ihrem Gedächtnisse geweiht. Regnet es an diesen Tage, so sagt das Volk, dann gibt es 7 Wochen Regen. Wohl kenne ich die Geschichte. Noch als Knabe habe ich sie im Kirchenkalender des Kaspar Goldwurm gelesen. Bin zwar kein Gottesgelehrter, aber so viel weiß ich, dass selbst die Papisten an der Echtheit der Legende zweifeln. Hat doch selbst der Kardinal Cesar Baronius da wieder geschrieben. Auch hat sich das Begebnis bei fremden Völkern und vor grauen Jahren zugetragen, da es noch genug der Wunder gab. Aber auch aus unserer Zeit, erwiderte der Maler. In unserem Lande wird Ähnliches berichtet. Bei der Stadtwache zu Mergentheim, so heißt es, erschien eines Abends ein steinaltes Weiblein im weißen Brautkleid, den Jungfernkranz auf den schneeweißen Haaren und fragte nach dem Bürgermeister Altringer. Als man ihr bedeutete, einen Bürgermeister Altringer kenne man nicht, es gebe auch keinen dieses Namens, da tat sie sehr erstaunt und sagte, man solle sie doch nicht zum Besten haben. Sie selbst sei ja des Bürgermeisters Töchterlein. Und vor wenigen Stunden habe sie das elterliche Haus verlassen. Man hielt sie für eine Närrin und fragte sie scheinbar im Ernst, was sie denn während der paar Stunden getrieben. Worauf sie erwiderte, am heutigen Tage hätte ihre Hochzeit stattfinden sollen, mit einem Junker aus der Nachbarschaft. Doch da sie ihrem Freier nicht zugetan und nur für Gottes Sohn Liebe im Herzen trug, sei sie noch vor der Hochzeit aus dem Elternhaus entflohen. Unfern der Stadt habe sich ihr ein Fremder von engelgleicher Schönheit zugesellt, der führte sie in einen wundervollen Garten. Hand in Hand mit ihrem Führer Lust wandelte sie hier und freute sich an seinem sinnreichen Gespräche, an lieblicher Musik und an der bunten Pracht noch nie geschauter Blumen und Getier, bis sie ihr Wirt mit mildem Gruß entließ. Nun sei es Zeit für sie, zur Ruhe einzukehren. Die Stadtknechte hatten ihre Kurzweil mit der Greisenbraut und brachten sie zum Narrenturm. Doch der Stadtschreiber, vor den die Sache kam, ein gütiger, gelehrter Mann, dem fiel der fromme Blick der Greisin, ihr edler Anstand fiel ihm auf, und die ergreifende Einfalt der Erzählung ging ihm jäh zu Herzen. Was dem blöden Aug des Pöbels eine Narrenposse schien, darin ahnte er ein überwältigendes Wunder Gottes. Mitten in der Nacht ließ er das Weiblein vor sich führen, und während sie draußen wartete, suchte er in den Chroniken nach. Und wirklich fand er dort verzeichnet, dass vor über 120 Jahren die einzige Tochter des Bürgermeisters Altringer, eine schöne, tugendreiche Jungfrau, am Tage ihrer Hochzeit entflohen und seither verschollen sei. Indessen war das Weiblein aus dem Vorraum in die Stube eingetreten, unbemerkt von ihren Wächtern, die der Schlaf bewältigte. Als sie, sich über des Stadtschreibers Schulter beugend, die Vermeldung in der Chronik las, als ihr Blick in einen Spiegel fiel und sie ihr welkes Antlitz, die Jungfernkrone auf den weißen Haaren sah, da erblühte ein glückseliges Lächeln auf ihrem Angesicht. Sie seufzte, »Wie danke ich dir, Herr Jesus Christus, dass du mir die Erdenlast so leicht gemacht«, und hauchte lächelnd ihre Seele aus. »Wenn nun all dies beglaubigt ist, warum soll die Erzählung unseres Gastes erlogen sein?« »Ich glaube ihm, denn seine Augen lügen nicht. Aus einem Bühnenspiele, das ich einstmals hörte, habe ich mir gemerkt, es gibt gar manches zwischen Erd und Himmel, davon sich unser Aberwitz nichts träumen lässt. Ein Engelländer hat's geschrieben, seinen krausen Namen habe ich vergessen.« »Wohl, mag sich auch alles, was ihr uns erzählet, in Wirklichkeit so zugetragen haben. Es bleibt ein Unterschied. Dass einer von heute bis übermorgen, dass er von Weihnachten bis Pfingsten schläft, ich kann's mir denken, warum denn nicht? Der Bär schläft jeden Winter von Martini bis Lichtmess. Und dass ein Mensch 50, meinetwegen 200 Jahre schläft, ich kann es mir zumindest vorstellen. Aber dass einer von übermorgen auf ehegestern, dass er von 1906 bis 1632 schläft, sich durchschläft durch den Mutterleib, nein, das kann ich nicht begreifen. So wenig ich's begreifen könnte, dass die Kugel in den Lauf zurückfliegt, dass der Vogel wiederum zum Ei wird, statt das Ei zum Vogel. Nein, euer Abenteuerfremdling mutet an wie jenes Türkenmärchen, das beginnt. Es war einmal, es war einmal nicht, da kam zu mir ein Bote und sagte, heil dir, soeben kam dein Vater auf die Welt, und ich ging hin und fand den Vater in der Wiege, weinend. Aber ich will mit euch nicht rechten, ich muss es glauben, da ich's nicht begreifen kann. Und er erhob sich, reichte mir die Hand. Da ihr nun einmal in meinem Hause seid, seid ihr mein Gast, ich will euch schützen. Der Maler lächelte ihm dankbar zu. So habe ich's von euch erwartet, gestrenger Ratsherr, so von dem Ahnherrn gegenüber seinem Enkel. Nur wollen wir an eines nicht vergessen. Es tut nicht gut, wenn allzu viele um euer Geheimnis wissen, Herr Erasmus. Den, wen Gott durch ein Wunder auserwählt, dem lässt der große Haufe nur zu oft durch Tücke und durch Hass entgelten, und das Martyrium ist gerne der Trabant des Wunders. Davor wolle euch Gott beschützen, und wir wollen euch davor bewahren, indem wir uns geloben, euer Geheimnis treu zu hüten. 24. Kapitel. Nachdem ich mich an Speis und Trank gelabt, ging ich hinauf in meine Stube, die für mich nunmehr Gastzimmer war. Dort fand ich schon ein vollständiges Gewand, das mir die Aufmerksamkeit meines Wirtes vorbereitet hatte. Bald war ich umgekleidet und sah mich an mit jener liebevollen Neugier, die auch der Ernsthafteste seinem Ebenbilde, zumal in ungewohnter Tracht, entgegenbringt. Vor mir im Spiegel stand, mit düster würdevoller Miene, ein Magister oder Ratsherr, im breitkrempigen Hut, im schwarzen, pelzbesetzten Überrock mit Spitzenkragen, das Wams aus bläulichem Damast, schwarze Strümpfe, Degen. Eine Brücke war damit geschlagen. Das Wunder wandelte sich in ein Schauspiel. Ich stieg hinab und tauchte unter in der Menge. 25. Kapitel. Wenn wir absehen von den Wonnen der Liebe, die kurzlebig sind, und von dem Glück des Schaffens, das nur wenigen beschieden ist, so hat uns die Natur nur einen Freudenquell erschlossen, die Betrachtung. Doch die Kunst, sie dient ja der Betrachtung, ist nur ein unzureichender Ersatz der Wirklichkeit, und die Wirklichkeit, das Leben selbst, ruhig genießend zu betrachten, nur wenigen erlesenen Geistern ist's vergönnt. Allzu tief sind wir verstrickt in Hass und Gunst und in die Not des Alltags. Doch habt ihr euch je zu einem Maskenfest verkleidet? Habt ihr nicht die seltsame Veränderung gefühlt, die mit der Änderung der Tracht euch überkommt? Das Abenteuer, die Erwartung? Und nun denkt euch, dass jenes flüchtige, begrenzte Spiel Wirklichkeit wird, zu einer Wirklichkeit, die unberührt von unseren Wünschen bleibt. Ahnt ihr wohl den zauberhaften Reiz des Schauspiels, das mich nun berückte? Was immer mich erwarten mochte, die Wonne jenes Abenteuers wuchs nicht auf. Bald ließ ich mich vom Strom der Menge treiben, besah mir die Gehaben, ihre Trachten, bald sah ich auf der Wiese den Seilern zu, wie sie die Taue haspelten, und in den Torwegen den Tuchscherern und Leinewebern, wie sie des Tages Losung überzählten. Bald lugte ich durchs Fenster einer Schenke auf die Menschen, wie sie beim Würfeln ihr bisschen Ehr und Gut verspielten, wie sie im Halbdunkel hinter ihren Humpen saßen und in jener längst verschollenen, urwüchsigen Sprache von Sorgen und von Wünschen redeten, die mir so weltenferne waren. Bald blieb ich stehen vor irgendeinem Hof, der schweigend träumte, seltsam verändert und doch so vertraut. Es war ein köstlich milder Abend. In tiefen Zügen schlürfte ich die wonnenvolle Luft, und alles war so bunt, gewichtslos schwebend, wie ein Traum. Bald schelmisch neckend, denn hinter diesem Scheine war der alte, wohlbekannte Anblick aller Dinge gleichsam vermummt, verborgen, bald düster ernst, denn auf den Stadtmauern waren Batterien aufgefahren, und von dem Hochgerichte reckte der Galgen drohend seine Arme. Und wie eine sonnenbeglänzte Landschaft doppelt lieblich und geheimnisvoll erscheint, wenn am Horizonte fahle Wetterwolken lagern, so erhöhte der große Krieg, der ringsum brandete und der auf alle Dinge seinen Schatten warf, den Zauber des Erlebten. Wie in einer Taucherglocke war ich hinabgelangt in nie betretene Gefilde, vom Ozean der Zeit längst überflutet, und war umringt von Wundern und von Grauen, handgreiflich nah und doch, wie durch eine Glaswand, unnahbar getrennt. Und auch ich war ihnen fremd und fern, trotz meiner gleichartigen Tracht. Irgendein schreckhaft düsterer Schein des Unbegreiflichen mochte mich umhüllen. Ich saß an ihren Blicken. Und wenn mir unter blonden oder braunen Flechten so manches Augenpaar verheißend oder schalkhaft fragend entgegenleuchtete, im nächsten Augenblick schon senkte es sich scheu und angstvoll. 26. Kapitel. Als ich zur Ruhe ging, da hatte ich einen seltsamen Traum. Es war nach Mitternacht, zur Stunde, da durch die Pforte aus Horn die Schicksalsträume nahen. Mir träumte, ich schwimme mitten in einem azurnen See. Mühelos trugen mich die leisen Wellen und umfingen mich mit lindem Kosen. Ringsum war alles in ein zauberhaftes, ungewisses Licht getaucht. Es war ein köstlich hingebendes Schweben und Versinken. Wenn's ein Gefühl des Nichtsseins gibt, so war es dieses. Das Ufer jenes märchenhaften Sees lag im Bereiche meines Blickes, doch wie sehr ich spähte und mich mühte, ich konnte es nicht erkennen, ich konnte nicht gewahren, wo ich mich befand. Spielerisch und schattenhaft und unbegreiflich entzog es sich dem Anblick. Bald schien's mir völlig fremd, bald seltsam vertraut, wenn auch verschwommen unter nebelhaftem Umriss. Es war ein täuschungsreiches Trugbild, ein Spiel, schalkhaft und neckend, und dennoch lag in dem beharrlichen Versagen etwas wie ränkevoller Ernst, wie düstere Drohung. Und plötzlich überkam mich das Gefühl trostloser Einsamkeit, hilfloser Verlassenheit in einer unbekannten Welt. Da erschien in steiler Höhe über mir ein Antlitz, fern wie die Sonne und doch furchtbar groß. Es war vermummt von einer scharlachroten Kapuze, wie das Angesicht des Henkers. Und ich erkannte trotz der Verhüllung, dass es das Haupt des Juden sei. Das schreckensvolle Antlitz senkte sich hernieder und wurde immer größer, wie ein Felsblock, wie ein Dom, bis es die ganze Landschaft überschattet, und wollte just auf mich niedersinken. Mit einem Angstschrei fuhr ich auf. Halb im Erwachen sah ich noch, wie die Landschaft längs des Ufers sich entschleierte, und ich erkannte die Türme und die Bastionen des mittelalterlichen Arnsbach. Auf den Zinnen standen Agathe und Konradin und winkten mir beschwörend, Abschied nehmend. Ende von Teil 6. Gelesen von crowwings.com.